herzlich willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You. In der heutigen Episode begrüße ich the one and only, the real Mr. Powerlifting, Markus Beuter. Zum Jahresabschluss sprechen wir über Powerlifting, Mike Tushira und viele andere interessante Themen. Und auch eure Fragen werden beantwortet. Viel Spaß und spannende Unterhaltung mit Markus Beuter. Ja, herzlich willkommen zurück zu Stronger Than You Podcast. Heute wieder an einem Sonntagmorgen und die Insider von euch wissen, wer da zu Gast ist. Im Moment noch ohne Kirchenglocken, aber die kommen bald wieder. Ich begrüße heute keinen geringeren als Mr. Powerlifting, Markus Beuter. Schönen guten Morgen zu dir nach Hause, Markus.
Danke für das Intro, Olaf. Ja, moin moin an alle, die es gerade hören. Freue mich, wieder am Start zu sein. Ich denke, das könnte eine gehaltvolle Folge werden. Hab mich etwas vorbereitet. Bin mal gespannt. Ja. Ja. Oder ob wir einfach in einem Schnack wieder enden.
Ja, das ist so beliebt, so oder so. Ja. Egal.
Ja, nett, wenn es die Leute mögen, egal was man macht. Das ist doch eine perfekte Situation.
Ja, unbedingt. Ich fange gleich mal, Markus, mit einer Geschichte an, bevor wir auch wirklich eine Reihe von Fragen beantworten, die du dir aufgeschrieben hast, die ich mir aufgeschrieben habe. Ich hatte dir das aktuelle Video zu Eisenhardt 2023 geschickt.
Mhm. Ja, ja.
Und da wollte ich heute mal mit dir dort, ja, den Rahmen der Veranstaltung, der ist sicherlich streitbar, gell? Aber ich wollte mit dir mal dort über die Kraftleistung, die es dort im Bankdrücken gebracht haben, mal ein wenig sprechen. Also da steht ja zum Beispiel mal diese, waren es 400 glatt oder war es eine Ungerade mit 402,5, ich habe gar keine Ahnung im Moment, Kilo, jedenfalls diese Leistung mal zuallererst unter die Lupe genommen.
Ja, ich war sehr, sehr erfreut über den Link, den du mir geschickt hast. Ich habe die Eisenhardt Challenge, also wer das nicht kennt, die Eisenhardt Challenge, das ist auch eine deutsche Traditionsveranstaltung im Powerlifting. Ist eine Veranstaltung, die ein bisschen aus dem Rahmen fällt, deswegen, weil es geht um Bankdrücken und Kreuzheben. Normalerweise hast du, wenn du einen vollen Kraftdreikampf hast, dann hast du ja Kniebeugen, Bankdrücken und dann das Kreuzheben. Es gibt dann auch Only-Veranstaltungen mit nur Bank oder mit nur Kreuzheben. Die Eisenhardt Challenge hat beides im Angebot, also die Kniebeuge ist quasi raus. Kann das auch irgendwo verstehen, es sind einfach die zwei Übungen mit dem größten Publikumsfaktor einfach. Also jeder redet übers Bankdrücken und Kreuzheben ist halt dann einfach nochmal so die Freakshow zum Ausrasten. Kniebeugen ist ein sehr technischer Lift. Das sind die meisten immer froh, wenn sie ihn gültig in der Wertung haben. Und ja, diese Eisenhardt Challenge, also wirklich, schaut euch das mal im Internet an, guckt das mal auf YouTube an, das sind ein paar richtig gute Videos dabei. Das ist einfach ein Spektakel, würde ich das mal nennen. Das ist weniger ein Wettkampf, das ist mehr eine Form von einem Spektakel, von einem Kraftsport-Spektakel. Und das hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung. Also wäre die Eisenhardt Challenge, wäre die ein Film, dann wäre das Fast and the Furious. Es hat nichts mehr mit den Grenzen der Physik zu tun. Es hat nichts mehr mit den gängigen Regeln zu tun. Es ist einfach nur ein Display of Strength. Was ist gerade möglich? Was kann man gerade machen? Und das sieht man bei der Challenge auch daran, dass du, was die Nutzung von Equipment betrifft, ist nahezu, oder ich glaube, es ist alles erlaubt. Also du kannst im Prinzip mit an Equipment verwenden, was du möchtest. Das Kreuzheben wird mit Bandagen, mit Zughilfen gehoben oder ohne. Manche haben Anzüge an, manche heben raw, manche heben gefühlt mit drei Gürteln, manche heben ohne. Auf der Bank habe ich da auch wirklich vogelwilde Sachen gesehen, Olaf, ganz im Ernst.
Ja. Ja,
also ich bin ja immer ein großer Freund davon, wenn Wettkämpfe oder Wettkampfsituationen eine Standardisierung haben. Das heißt, du hast ein Reglement, du hast ein bestimmtes Reglement, was es heißt, was du an gültigem Equipment verwenden darfst und daran hält man sich. Das ist grundsätzlich mal okay, weil das macht natürlich Leistungen untereinander vergleichbar, auch was Regeln betrifft, Ablage auf der Brust mit Pause, unter parallel zu beugen und so weiter und so weiter. Wie lange muss das Kreuzheben im Stand oben noch kurz gehalten werden, um zu zeigen, dass der Lift safe ist? Das sind alles so Sachen, die haben bei der Eisenhardt Challenge nicht so eine hohe Relevanz. Also da ist Kontakt zur Brust und dann Bounce nach oben völlig legitim. Aber da werden auch Gewichte bewältigt. Das siehst du sonst. Also da musst du weit fahren. Du musst schon zu ganz verrückten Veranstaltungen in die USA fahren oder so, zu Boss of Bosses oder sowas. Und es ist wirklich krass zu sehen, es ist wirklich cool. Mir fehlt, und das ist die einzige Kritik, wenn man das überhaupt ernst nehmen möchte, dass die Standards des Reglements so ein bisschen gestretched werden. Viele finden das eine Entlastung. Ist irgendwo auch nett, ne? Weil wenn ich jetzt in Deutschland wieder beim BVDK antrete, was dann unter dem Reglement der IPF läuft, dann muss ich an das denken, was Frank the Bank in unseren vielen Gesprächen zu mir gesagt hat. Er hat auch gesagt, weißt du, bei der IPF, da steht das Reglement im Vordergrund. Bei den großen amerikanischen Veranstaltungen, WPC oder sonst wo, da steht der Athlet im Vordergrund. Und das fand ich eine ganz charmante Denkweise. Und so ist es da auch. Da steht der Athlet im Vordergrund. Benutz doch, was du benutzen möchtest, all in. Und dann zeig mal, ob du damit abliefern kannst. Und dann sieht man auch so krasse 400 Kilo Bankdrücksituationen. Und das waren ja nicht nur teilweise Leute mit Bankdrückshirt. Das war, habe ich Sachen gesehen, da hat einer drei Slingshots übereinander gezogen, ne, und hat quasi dadurch seinen mechanischen Vorteil genutzt. Da hat man auch einige Fehlversuche gesehen, weil das ist natürlich immer schon auf Messerschneide natürlich, wenn du da so einen Lift, also da ein halber Zentimeter weiter nach vorne oder nach hinten und das Gewicht fällt halt um. Und so habe ich da auch ein paar Sachen gesehen und ja, das ist beeindruckend, furchteinflößend und einfach krass. Kann man sich gerne mal angucken. Guck dir das an, bevor du ins Training gehst, dann nimmst du schon richtig schön Hype dazu mit.
Ja,
Ja.
also also ich sag mal für mich, ich fand die Show eigentlich gar nicht so schlecht, dass die mal eine Randsportart mit so starken Männern so promoten. Wenn du dir das Video anguckst, die machen das oben in einem Dachgeschoss, ja, da brennt die Feuerwehr ab, die ganze Zeit läuft Hardcore-Rockmusik. Und die Kerle laufen da ein wie Gladiatoren zu jedem Versuch. Ich finde das total geil, ja. Und
Ja, brutal. Also
ja.
vom Feeling her ist es richtig, richtig atmosphärisch. Also die Luft da drin, das muss eine elektrisierende Energie sein in diesem Raum.
Vor allen Dingen, wenn ich mir das eben so dann anschaue, dann denke ich mir, das ist Show. Und das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. Am Ende des Tages geht es natürlich hier um das bewältigte Gewicht. Aber es geht auch um eine Show, die geboten wird, um Zuschauer zu interessieren, um Sponsoren zu
Ja.
interessieren, um
Ja.
Werbepartner wirklich auch dort mit reinzubringen. Und ich meine, wenn da einer diese drei Slingshots übereinander nehmen will, wenn er das unbedingt braucht, dann soll er das machen. Ich fand es sehr bemerkenswert. Das war so ziemlich am Anfang und zwischendurch. Also wer das Video guckt, Eisenhardt, das hat keine Chronologie irgendwie, ne? Das ist zusammengeschnitten, aber gut gemacht. Und
Ja.
ich fand es am Anfang und zwischendurch ziemlich gut, die Leute, die fast raw gedrückt haben, ja. Die haben ein paar Handgelenkbandagen gehabt und einen Gürtel, die haben nicht mal einen Anzug gehabt, ne? Und da war einer dabei, der hat eh schon über 250 gedrückt und das ziemlich sauber. Man sieht leider keine Athletennamen, außer man guckt ganz kurz hin, ja, auf der
Das ist immer ein
Tafel
bisschen
sind.
schade, ja.
Ja, es ist immer das Gewicht, aber da waren rein optisch betrachtet, ich weiß nicht, wie du es empfunden hast, da waren schon ein paar reine Powerlifter dabei, so wie man sie sich vorstellt. Aber ich habe auch ein paar Typen gesehen, die durchaus Bodybuilder in der Offseason hätten sein können, die einfach sehr stark sind, ne?
Ja, ich habe da auch sehr viele Leute gesehen, die hätte ich jetzt gleich mal einfach in die Strongman-Abteilung abgestellt. Also
Ja.
da waren halt Leute dabei, die waren halt einfach eine andere Kategorie von Mensch. Gegen die bin ich ein halber Mensch. Die sind wirklich einfach 1,96 Meter groß und wiegen 180 Kilo. Das hast du gesehen. Also da hast du gesehen, wenn ein normaler Athlet, sagen wir mal, meinen Proportionen breit beim Bankdrücken greift, dann hast du noch, siehst du noch, dass dieser Körper noch viel Luft zur Stange hat. Da kommen Männer, die greifen die Stange ganz außen und das sieht aus, als würde ich so eine Kinderhantel benutzen. Also das waren wirklich riesen Kerle. Du hast ja auch, die haben beim Kreuzheben, da gibt es dieses Kreuzhebevideo, das geht glaube ich eine Dreiviertelstunde sogar auf YouTube. Die haben ja auch mit einer Elephant Bar oder mit einer Mastodon Bar Kreuzheben gemacht. Das heißt, das sind die seitlichen Manschetten nochmal nach außen versetzt. Das heißt, du kannst im Sumo noch breiter stehen. Und wenn du aber solche Proportionen hast, wenn du knapp 2 Meter groß bist und wiegst 160, 170 Kilo, dann ist dein breiter Sumo-Stand nicht mein breiter Sumo-Stand. Dann ist das schon okay, wenn du so eine noch längere Stange hast. Die dann, muss man aber auch sagen, noch ein bisschen mehr Bounce zulässt, die lässt sich noch ein bisschen durchbiegen. Das heißt, die geht erst vom Boden, ab 400 Kilo geht die vom Boden richtig weg. Ja? Das heißt, du hast sozusagen so eine Art Rack-Pull, die du machst. Ne? Du ziehst quasi erst das Eisen bis zu einem gewissen Punkt und dann hebt erst der Rest der Stange vom Boden ab. Sieht man ganz beeindruckend. So lässt sich es auch erklären, wie dieser verrückte Osteuropäer, der Dimitrov, der hat 505 Kilo versucht. Im Sumo. Der hat eine ziemlich kurze Range, ist ein Riesenkerl, der hebt ohne Gürtel. Der hat die 505 getestet. Er hätte nicht mehr viel gefehlt. Dann hätte 505 oben gehabt. Zuvor hat er mit Straps 485 gezogen, als wäre es nichts. Ja, als wäre es nichts. Wer jetzt nochmal zurückrechnet, halt, stopp, ich habe doch mal gesehen, Eddie Hall 500 Kilo, Haftor 501 Kilo. Da ist nicht mehr, und das waren 180 Kilo Menschen, und der Dimitrov, der wiegt vielleicht 100, 110 Kilo oder so. Das ist nicht so ein Riesenochse. Also da war echt wirklich krasses Display of Strength, was man dort sehen konnte. Aber die Frage ist halt, was machst du jetzt mit diesen Eindrücken? Ich würde sie einfach der Unterhaltung und der Motivationswillen in meinem Kopf und in meinem Herzen abspeichern. Mache nicht den Versuch, diese Leistung anderweitig zu vergleichen, weil sie unter anderen Voraussetzungen entstanden sind. Na, es sind nicht diese Form von standardisierten Regeln, wie du sie bei der IPF oder sonst wo irgendwo siehst. Aber ich finde, das ist einfach für die Leute. Für die Leute und für die Athleten, das macht einfach Spaß. Man hat es sich auch derzeit besten Powerlifter aller Zeiten, also wenn man Pound for Pound rechnet, nach Eddie Cohn ist es John Hack, wurde noch eingekauft aus den USA. Ich muss auch dem Veranstalter ein ganz großes Lob an sich mal aussprechen. Der hat ja wirklich Promis eingekauft aus der Szene. Also richtig cool, und ich glaube, die hatten echt eine richtig gute Zeit. John Hack zieht bei 90 Kilo Körpergewicht, läuft hin, ohne dass er sich großartig hypen muss, und hebt halt einfach 385 einfach so auf mit 90 Kilo Körpergewicht. Ne? Also einfach mal vierfaches Körpergewicht so vom Boden weg, wie wenn es nichts wäre. Ist schön zu sehen. Kann man sich echt mal angucken.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein. Und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Also, das sind einfach tolle Sachen. Schaut mal rein in die Veranstaltung. Werde da auch ein paar die Bodybuilder, die so Kreuzgänger sind zwischen Bodybuilding, Powerlifting und all diesen Sachen, die sich eben auch dafür interessieren, werden auch einen guten alten Bekannten treffen. Der Manu Bauer ist dort mit vor Ort. Ich meine, der Manu ist einer der Mitorganisatoren von der ganzen Geschichte auch, und wer ihn kennt, macht da auch mal darauf aufmerksam, dass wir den bald hier hören werden, im Januar in einer großen Runde, auch mit dir, Markus. Wer ihn kennt, der weiß, sein Herz schlägt für den Kraftsport, nehmen wir das mal unter dem Sammelbegriff. Weil du es gerade gesagt hast, ich bin nicht up to date bei den beiden, aber was ist mit Haftor und mit Eddie Hall? Wechseln sie gerade aktuell in die Leichtathletik zum Stabhochsprung, oder was läuft mit denen gerade?
Oh, so aktuell bin ich da auch nicht. Bei Eddie weiß ich jetzt gerade gar nicht, was das nächste Projekt ist. Also ich glaube, der fuchst sich auch in irgendwas rein.
Ich empfehle ihm, überleben wäre vielleicht das Beste.
Ja, aber also ich meine, er hätte noch irgendwo eine Rechnung mit seinem alten, Locklift oben. Da hatte er mal den Weltrekord mal gesetzt, dann hat er ihn, glaube ich, nochmal verpasst. Also ich glaube, er hat da noch eine Rechnung offen mit einem 230 Kilo Locklift, den er noch beenden will. Wobei ich da dann nicht weiß, ob es dann schon wieder nochmal Körpergewicht nach oben heißt. Wie du sagst, Überleben wäre das Ziel. Ja, also hat ja auch zugunsten der Gesundheit dann halt auch einfach von diesem Körper, von diesen Dimensionen Abstand genommen. Und also wenn er mit 150 Kilo rumläuft, ist es für ihn ja eigentlich schon relativ gesund und sportlich. Ja, Haftor. keine Ahnung, der ist gerade irgendwie damit beschäftigt, sich Haare in der Türkei implantieren zu lassen. Also ich weiß nicht, also Haftor, der ist bei mir im Standing auch wahnsinnig gerutscht. Das ist ein wahnsinnig eitler und auch schnell beleidigter Kerl. Soll jetzt nichts mit seinem sportlichen Wirken zu tun haben, aber das ist halt so vorrangig, was ich immer auf Social Media von ihm sehe. Ja, also ja, ich glaube, der hat auch ziemliche Ego-Probleme mit seiner Selbstwahrnehmung. Also irgendwie, ich glaube, da ist irgendwie gar nicht viel zu holen. Ne?
Ja.
Dürfen sie aber, dürfen auch gern wieder mal im Ring stehen und sich nochmal verhauen. Das würde ich mir nochmal angucken, in der Hoffnung, dass diesmal dann Eddie gewinnt. Sei sicher. Ne? Ja.
Ja, also, wobei ich die Sache sehe, dass er sicherlich ganz klar im Vorteil ist gegenüber Eddie Hall. Er ist halt einfach athletischer. Ja. Er ist halt einfach athletischer. Ne, Haftor und aber ich habe mich mit dem da auch tatsächlich gar nicht weiter beschäftigt, weil das Jahr 2023 war extrem geprägt von vielen Wettkämpfen auch für uns, ja. Das merkt man daran, dass wir mit unseren Episoden jetzt nicht so viel Output hatten wie die anderen Jahre. Und deswegen habe ich mich mit diesen Dingen nicht so intensiv beschäftigen können, wobei mein Herz auch immer parallel zum Powerlifting schlägt. Das muss ich auch ganz klar sagen, das hat mir in vielen Bereichen geholfen. Auch der Kontakt da, das Kennen, die Freundschaft mit dir hat mich da sehr, sehr weitergebracht. Ich will halt immer von den Besten lernen, so ist das. Ne? So, jetzt bin ich aber mal fertig mit der Schleimspur, gell? Und
ja, ich gehe jetzt auch gar nicht groß drauf ein, außer dass ich nur kurz ein demütiges Danke rausquetsche. Wenn es euch für Eddie the Beast Hall in irgendeiner Art interessiert, ich habe dieses Jahr diese Biografie von ihm gelesen, The World's Strongest Book von Eddie the Beast Hall. Kann es empfehlen, es ist auf Englisch zu haben. Ich weiß nicht, ob da eine deutsche Übersetzung kommt, aber das ist angenehmes Englisch, das ist leichte Lektüre, aber zeigt wirklich so ein bisschen den Kopf dieses Menschen, wie er an die Dinge herangeht. Und das gefällt mir. Er ist ein sehr planerischer Kerl. Er hat immer, er bricht immer seine Ziele in kleine Zwischenschritte runter und macht dann Step by Step, bis er dann das große Ganze hat. Und der ist wirklich sehr planerisch, sehr clever. Das wird in diesem Buch wirklich sehr gut dargestellt im Rahmen seiner Vorbereitung für seine ganzen Events. Ist richtig gut, kann man wirklich was davon mitnehmen. Plus natürlich noch ein bisschen Lore, ein bisschen Unterhaltung, ist immer auch schön zu lesen. Gibt einige Momente, wo ich schmunzeln musste, die ich mir so richtig vorstellen konnte, wie das damals in England so gelaufen sein muss, als noch Türsteher war und sowas. Also da kommen auch so ein paar Backstories, ne, wo er sich mal auf der Straße mit wem prügeln musste und so weiter und so weiter. Also ist ein interessanter Kerl auf jeden Fall. Vielschichtiger, als man meinen würde.
Ja, vor allen Dingen ist er ein Familientyp, das merkst du auch, ne? Hängt viel mit seinen Kindern ab. Absolut. Und das finde ich schon cool. Und man sollte sich überhaupt nicht irritieren lassen, so von seinem manchmal, ich meine jetzt wirklich bewusst, ja, ganz bewusst formuliert, das Auftreten von dem Tumpen auftreten, das ist er nicht, ja.
Nee, das ist ein alter Ego, das er da zeigt. Ja. Das, was du da siehst, ist ein alter Ego, ja.
Ja. Und den muss man schon einfach auch mal respektieren aufgrund seiner sportlichen Leistung. Aber Markus, los geht's. Jetzt haben wir über andere geredet. Reden wir mal über ein interessantes gemeinsames Projekt von uns beiden, was sich mehr oder weniger aus Zufall ergeben hat, bevor wir dann zu den Fragen kommen. Und ich finde, das ist einfach auch berichtenswert. Wir beide betreuen jetzt gemeinsam eine Wettkampfathletin von mir, unsere wunderschöne und in 2023 extrem erfolgreiche Iva Jirsikova. Die Iva ist im Jahr 2022 drei Monate vom Wettkampf zu mir gekommen. Da haben wir einen ersten Wettkampf gemacht, sind bei der IDM, der GmbF, ins Finale vorgestürmt. Und in diesem Jahr hat die Iva einfach massenhaft abgeräumt. Sie hat zwei erste Plätze erkämpft in der Bikini Diva Open. Und dann hat sie noch Top-Platzierungen viermal Top 3 erkämpft. Und das ist natürlich der absolute Hammer. Und jetzt steht bei ihr, ich will nicht sagen, dass es ein Wechsel ist, weil sie war im Powerlifting durch Wolfgang Unselt der auch ihr Coach einmal war, schon immer verbunden. Und sie wollte sich aber eben mehr dem Thema Kraft widmen und deswegen habe ich dich empfohlen. Und jetzt habt ihr da mal mit der Zusammenarbeit begonnen. Und ich lasse dich gerne mal berichten, so in groben Zügen, was ihr dort macht und ja, wie das für dich ist, wenn du dort jemanden mal coacht.
Also vorweg gesagt, es ist eine sehr angenehme und luxuriöse Coaching-Situation, die ich da jetzt erworben habe durch dich oder die ich da geschenkt bekommen habe durch dich, weil Iva hat eine wahnsinnig hohe Vorbildung, was die Ausführung betrifft, was die Grundkenntnisse und so weiter betrifft. Also ich muss da jetzt nicht erst nochmal das ABC der Grundschule erklären. Ich kann da gleich in der Mittelstufe einsteigen und Gas geben. Das ist fantastisch. Also da muss ich jetzt nicht nochmal. Das ist auch ein Grund, warum, das muss man jetzt ja auch dazu sagen, das ist hier ja kein Hands-on-Coaching, das ist ein Online-Coaching. Es läuft viel über Video-Feedback natürlich. Das heißt, ich muss aber jetzt nicht die Basics der Übungsausführung online vermitteln, was ich dann immer als eine sehr große Herausforderung sehen würde. Das heißt, sie bringt das schon mit. Ich kann hier und da ein bisschen tweaken, manche Ausführungen von manchen Übungen dann zu der Philosophie, wie ich sie führe, ein bisschen ummodeln. Aber das sind kleine Anpassungen, die man da vornehmen muss. Vorrangig geht es jetzt halt einfach um das Programming. Und sie läuft jetzt erstmal mit einem 12-Wochen-Cycle, läuft sie jetzt erstmal an. Der ist bei mir in 3 Blöcke unterteilt. Und da ist dann eine recht gute Art der Periodisierung enthalten, wie du dann doch ein paar der Basic Lifts leistungsorientiert, performanceorientiert abliefern kannst. Das ist die eine Seite und dann ist die andere Seite, das sind die ergänzenden Übungen, die dann halt einfach die ganzheitlich, die Balance und einfach auch nochmal die Hypertrophie ein bisschen voranbringen sollen. Und ich glaube, da haben wir so einen ganz guten Hybrid aus. Das ist schon ernsthaft kraftorientiert. Jetzt natürlich nicht mit Wiederholungsbereichen, wie ich sie jetzt jemand für ein reines Powerlifting-Programming aufdoktrinieren würde. Das ist dann noch schon mal ein bisschen in einer höheren Range. Aber es geht sukzessiv nach unten und da werden am Ende von den 12 Wochen werden da auch bestimmt ein paar gute Zahlen in einem Wiederholungsbereich dastehen, wo man sich dann schon denken kann, okay, nicht schlecht. Nicht schlecht, also da gehen wir dann schon runter auf schwere 6er-Wiederholung, schwere 3er-Wiederholung, das findet dann schon auch statt. Aber natürlich auch mit einem guten Vorlauf, das heißt, man führt jemanden zu dieser Performance hin, man geht da jetzt nicht gleich mit der groben Axt drüber und sagt, du musst jetzt gleich hier ready sein für schwere 3er-Wiederholungen, bis die Heide wackelt, nein, nein. Und sie macht das ganz gut mit, also man muss ja auch noch dazu sagen, ist für mich interessant, weil sie ist ja jetzt nicht so ein Muskelzwerg wie ich, ne? Die ist ja jetzt nicht 1,76 Meter groß und macht irgendwie schon seit 20 Jahren Bodybuilding-lastiges Training. Nein, sie ist 1,80 Meter groß. Und das sind auch nochmal Hebelverhältnisse und Proportionen, die du da auch wiederum berücksichtigen musst. Gerade wenn du mit Tempo arbeitest, wenn du eine Tempoangabe machst, wie langsam soll ein Gewicht in der Exzentrik, wie lange in der Konzentrik hin und her bewegt werden. Und wenn du dann halt siehst, wenn so jemand wie sie, die hat halt einen wahnsinnig langen Beugeweg. Also gefühlt in der Zeit, in der sie eine kontrollierte Kniebeuge macht, mache ich 2,5, ne? Weil ich halt einfach kürzere, fleischigere Beine habe. Ne? Same, same für den Oberkörper. Also wenn du dir das anschaust, wie ein Kurzhantelbankdrücken von oben bis unten bis wieder nach oben, das ist der Wahnsinn. Also in dieser Zeit, da kannst du nebenher den Kalender machen. Das ist wirklich nochmal was anderes. Und das hat natürlich was mit Übungsauswahl dann wieder zu tun. Da wird nicht jede Übung wahrscheinlich so gewinnbringend sein, wie wir sie ausgetüftelt haben. Und ja, jetzt stehen wir relativ am Anfang. Ja, sie ist sehr motiviert. Und ich hoffe mal, dass wir nach den 12 Wochen sagen können, wow, das war jetzt mal ein guter Vorgeschmack. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Na, da könnte noch ein bisschen was passieren.
Ja. Ja, also was ich dir sagen kann, die ist extrem willensstark. Ne? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass bei Iva irgendwann der Wille bricht. Das ist so eine. Ich sage immer, die geht nicht kaputt. Die geht nicht kaputt. Also die ist schon extrem stark, ist sehr belastbar, ist sehr, sehr ehrgeizig, sieht in allem auch immer so ein Benefit für das Mindset. Also das gefällt mir. Wir beobachten das Ganze und werden hier regelmäßig berichten auch und bin gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Jetzt lass uns mal zu dem kommen, du hast ganz oft das gesagt, auch als wir neulich miteinander telefoniert haben und hier die Episode vorbereitet haben, Anfang der Woche, einfach auch mal deine Fragen, die du bei dir stehen hast oder Themen, die du besprochen haben möchtest, dass wir damit mal beginnen jetzt.
Ja, herzlichen Dank dafür. Da kann ich ein bisschen was abarbeiten. Also mir selber geht's ja auch so, wie ich es ja mehr oder weniger ja immer auch mit Leuten, mit denen ich im Austausch stehe, mir durch den Kopf gehen lassen muss. Und zwar, das Ganze hat mal angefangen mit, warum ist eine gute Trainingstechnik so wichtig? Warum ist eine gute Übungsausführung so wichtig? Dann klingt das jetzt zuerst mal nach so einer No-Brainer-Frage. So, ja klar, weil das sonst verletzt du dich halt einfach. Ne? Oder wenn du nicht mit der optimalen Technik trainierst, dann erhöht sich dein Verletzungsrisiko. Okay. Das macht total Sinn. Das wird ein Anfänger ab Tag 1 verstehen und auch ein Fortgeschrittener nach 20 Jahren weiß auch, worauf ich hinaus will. Es gibt aber tatsächlich noch ein bisschen so ein Backup dazu, dass das noch tatsächlich auch in der Form von der Sportwissenschaftlichkeit her ein bisschen besprochen wird. Und ich will da jetzt auch nur so nötig tief einsteigen in das Ganze, wie man es vielleicht fürs Verständnis bräuchte. Es geht eher darum, dieses Prinzip zu verstehen. Und auch hier geht es jetzt nicht darum, irgendwas sich jetzt dogmatisch aufzuerlegen, sondern es ist eine Denkschule, mit der man mal in seine Trainingsplanung reingehen kann, in die eigene Trainingsplanung. Und wenn dieses Prinzip mal so ein bisschen angekommen ist, dann kannst du dein eigenes Training mal so ein bisschen unter anderen Kriterien beleuchten. Und für mich ist es halt deswegen relevant, weil ich stehe jetzt halt doch auch für die Altersgruppe ab 40. Wer sich damit angesprochen fühlt, ist natürlich nett. Wer da noch ein bisschen unterhalb davon sich befindet, irgendwann bist du auch alt, verstehst du? Irgendwann kommt es halt auch so weit. Und ein paar Dinge, wenn du die mal vielleicht schon früher weißt, ist auch nicht verkehrt, wie wenn man es dir dann erst sagt, wenn es dann anfängt zu zwicken und zu ziehen und du wünschtest, ah, das hätte man mir doch vielleicht mal vor 6 Jahren sagen können. Also Tatsache ist, ich habe ja meine Nase immer noch wirklich regelmäßig tief in Trainingsliteratur drinstehen und stecken. Und da taucht dann nach wie vor immer viel von Mike Isratel auf, der gute Mann von Renaissance Periodization. Wer so ein bisschen in der Kraftsportliteratur belesen ist, der weiß, von wem ich rede. Er macht auch wirklich richtig gute Sachen auf YouTube. Du musst gar nicht immer alles lesen. Du kannst auch wirklich sehr gute Videos. Es gibt wirklich viel guten gesprochenen Content. Du findest viel an Podcasts und so weiter. Aber am Ende vom Tag muss der Markus halt doch immer ein Buch in der Hand haben. Ist ihm einfach lieber. Und Isratel spricht von einem Phänomen oder von einem Tool sozusagen. Und zwar, wer das vielleicht schon mal gehört hat, die sogenannte Stimulus Fatigue Ratio. Also man kann das ganz einfach abkürzen mit SFR. Zu Deutsch würde es einfach nur heißen, das Verhältnis von Reiz zu Ermüdung und Verschleiß. Ja, so ist mal die gängigste deutsche Übersetzung. SFR letztendlich vergleicht jetzt den Reiz, der die gewünschte Anpassung auslösen soll, mit dem Preis, den man dafür in Form von Ermüdung und Verschleiß bezahlt. Vereinfachte Grundfrage wäre einfach, spüre ich den Muskel bei einer Übung oder spüre ich mein Gelenk? Na? Also mit einer shitty Technik wirst du wahrscheinlich eher dein Gelenk spüren, mit einer guten Technik wirst du eher deinen Muskel spüren. Das ist jetzt mal so die vereinfachte Grundannahme, deswegen habe ich vorher die Frage nach der Technik gestellt, muss denn immer gute Technik, ist das immer die oberste Prämisse? Das nochmal im Kopf behalten, mal beiseite schieben und jetzt nochmal ein bisschen zuhören, was jetzt so die nächsten 3 Minuten dazu kommt. Also, wenn wir von Stimulus-Fatigue-Ratio reden, also was hat der Reiz mit der Ermüdung, mit dem Verschleiß zu tun, dann erstmal kurz kategorisiert, was ist denn überhaupt ein Reiz? Und wer schon länger trainiert, weiß auch eigentlich, was das sein könnte. Du hast zum einen hast du einen metabolischen Reiz, das spürst du in der Form von einem Pump oder von einem Brennen. Das setzt ja meistens eher bei höheren Wiederholungszahlen ein. Das ist ein Reiz. Die mechanische Spannung, die du im Bereich von schweren Wiederholungen auslöst. Stretch unter Belastung oder halt auch ganz klassisch einfach Mind-Muscle-Connection. Ja, wenn du richtig in deinen Muskel reingehen kannst und nach der 8. Wiederholung Bizeps Curls den Bizeps richtig hart spürst, na, ist das ein schnellerer und höherer Reiz, als wie wenn das erst mit 12 oder 15 Wiederholungen auftaucht. Also das wäre einfach mal die Kategorie, was ist ein Reiz? Den Reiz am Ende, den brauchen wir ja, weil schließlich löst ja ein Reiz die Anpassung aus, die wir ja brauchen. Ein Bodybuilder möchte Hypertrophie, ein Powerlifter möchte Kraft aufbauen. So, wir brauchen den Reiz. Und dann hast du den Gegenspieler. Kannst du es auch als Yin und Yang dir vorstellen? Du hast als Gegenspieler hast du immer die Ermüdung. Du hast eine lokale Ermüdung, das heißt, habe ich jetzt meinen Bizeps zerstört, aber der Rest meines Körpers ist noch fresh. Ich habe globale Ermüdung, das heißt, inwiefern beeinträchtigt meine Übung X mein Gesamtermüdungssystem. Dann gibt es noch eine Form von der systemischen Ermüdung, das kommt dann auch so ein bisschen noch mit geistigem Burnout gleich, das kommt auch noch mit rein. Kann auch teilweise sein, wer sich natürlich psychisch wahnsinnig unter Druck setzt mit seinem Training oder mit einem Trainingsprogramm arbeitet, das ihn psychisch unter Druck setzt. Bei mir zum Beispiel, wenn ich mit 10x10 trainiere, das macht mich psychisch komplett fertig. Da bin ich nicht nur körperlich davon ausgelaugt, das macht mich auch psychisch einfach fertig. Und dann hast du noch die allgemeine Abnutzung oder die Störung deiner passiven Strukturen. Das habe ich vorher damit gemeint, wenn spüre ich mein Gelenk. Es gibt immer wieder Übungsausführungen, da merkst du, hey, da läuft mein Gelenk nicht sauber. Da höre ich ja schon förmlich, wie die Sehne über das Gelenk von links nach rechts springt. Ja, das sind Abnutzungserscheinungen oder die allgemeine Ermüdung. So. Aber was machst du jetzt letztendlich mit dem Wissen? Jetzt bist du ja entweder einer, der so ein bisschen eher Bodybuilding-lastig und Fitness-lastig trainiert, oder du bist einer, der so ein bisschen hybridmäßig in die Powerlifting-Ecke geht, oder bist vielleicht sogar ein reiner Powerlifter. Wenn du jetzt zu der Bodybuilding- und Fitness-Crew gehörst, dann würde ich sogar sagen, du musst bei deinem kompletten Training immer dieses SFR musst du beachten. Du musst deine Entscheidung, was deine Trainingsplanung betrifft, immer zugunsten von einem hohen Reiz mit einem relativ kleinen Risiko an Ermüdung oder an Stress auswählen. Ist natürlich nicht immer möglich, aber man kann sein Training schon in die Richtung entscheiden, ob ich das mache oder ob ich es nicht mache. Weil, und das ist dann wieder das Problem, das ein Powerlifter hat, ein Powerlifter ist festgelegt auf seine Übung. Der hat seine 3 Basic-Übungen und da kann er jetzt nicht groß ankommen und sagen, naja gut, da ist aber der Verschleiß relativ hoch, wenn ich so viel Kreuzheben und so viel Kniebeugen mache. Ja, das ist richtig, da musst du eine Lösung finden. Hier kommt wieder deine gute Technik ins Spiel. Aber bei deinen ganzen Ergänzungs- und Assistenzübungen, weil dein Powerlifting-Training besteht ja jetzt nicht nur aus Kniebeugen, Bankdrücken und Kreuzheben, das besteht auch noch aus Assistenzübungen, das besteht noch aus Ergänzungsübungen. Hier kannst du dich dafür entscheiden, lieber eine Übung zu wählen, die ein bisschen weniger Gesamtstress auf deinen Körper produziert und weniger Ermüdung produziert, aber trotzdem noch einen sehr hohen Reiz setzt. Einfaches Beispiel. Wenn ich jetzt 2x die Woche schwer Bank drücken muss, dann hat da meine Schulter schon ordentlich was zu leisten und mein Schultergelenk auch. Das heißt, den Verschleiß muss ich schon mal in Kauf nehmen. Wenn ich jetzt noch was für meine Schulter als Ergänzungsübung machen möchte, muss ich dann unbedingt Military Press machen. Natürlich hat diese Übung ein sehr hohes Kraftpotenzial und ein gutes Wachstumspotenzial, aber sie hat auch ein ziemlich hohes Maß an Ermüdung und an Verschleiß. Würde ich nicht vielleicht mehr davon profitieren, wenn ich dann statt einem Military Press lieber ein Seitheben mache, mit Kurzhanteln oder einem Kabel zugeführt, um diesen Hypertrophie-Effekt, den ich möchte, als Ergänzung, ja, es ist eine Ergänzungsübung für mich als Powerlifter und keine Hauptübung, würde ich dann mit einem Seitheben den Effekt mitnehmen, den ich brauche, den Reiz für die Hypertrophie, und lasse dann aber ein bisschen mehr die Ermüdung und den Verschleiß lasse ich dadurch ein bisschen mehr auf der Strecke und hätte sozusagen das Beste aus beiden Welten. Weil das ist eine Sache, die ich dann oftmals in der Trainingsplanung sehe. Powerlifter programmieren ihr Training zugunsten ihrer 3 Wettkampfübungen, völlig richtig. Ihre Assistenzübungen sind Varianten ihrer Wettkampfübungen. Dann machst du Kreuzheben auch von Blöcken, du machst noch Bankdrücken von Pins und du machst noch Frontkniebeugen zu deinen normalen Kniebeugen dazu. Aber alles, was du noch drumherum machst, das sind die Powerlifter natürlich gern mal von der alten Schule und sagen, ach, alles was an Maschinen und Kabel geführt ist, das ist nicht the most bang for your buck. Du musst noch mit freien Gewichten dein ganzes Zusatzzeug machen. Und da musst du dir dann tatsächlich mal die Frage stellen, muss ich jetzt noch ein vorgebeugtes Langhandelrudern machen, wenn ich schon die Woche 2x schwer Kreuzheben gemacht habe? Oder wäre da vielleicht eine Latzugvariante oder eine Klimmzugvariante nicht gewinnbringender? Weil du musst ja immer fragen, will ich den Lift aufbauen oder will ich den Muskel aufbauen? Und wenn ich den Muskel aufbauen will, dann wähle ich doch mir die Übung aus, die einen relativ geringen Verschleiß hat und die nicht noch zusätzlich für Stress sorgt, dass meine Trainingseinheit am nächsten oder am übernächsten Tag gefährdet ist. Wenn ich jetzt schweres Bankdrücken gemacht habe, wäre dann vielleicht als Ergänzungsübung nicht vielleicht doch einfach nur ein Cable Crossover oder eine Butterfly manchmal gar nicht schlecht, oder muss ich jetzt noch die schweren Kurzhanteln smashen, um noch meinen Hypertrophie-Effekt mit reinzunehmen und dadurch nochmal Stress auf meinen passiven Strukturen auszusetzen? Muss ich das machen oder trainiere ich smart und schaue, ich versuche eine andere Übung zu verwenden? Das wäre jetzt mal so die Grundannahme zu dem Ganzen. Wie stehst du da dazu? Gibt es da oftmals so Da liegt man sich dann oftmals so ein bisschen über Kreuz mit, wähle ich die Übung oder wähle ich die Übung?
Ich denke, Markus, das hängt in allererster Linie damit zusammen. Wir haben das vorhin im Smalltalk hier im Warm-up gehabt, bevor wir die Aufnahme gedrückt haben, wie man so die Einsicht in die Notwendigkeiten hat. Ne? Also wenn du bei dem Sport dabei bist, eine Zeit lang denkst du sowieso, du machst immer zu wenig. Ja? Und da denkst du jetzt eben auch, oh, boah, die Trainingseinheit, die hat mich jetzt, ich sag jetzt mal ein fiktives Beispiel mit 3x3 im Bankdrücken nicht ausgelastet und dann kam er noch ran. Und dann hat ja noch der das und das gesagt. Ich kann mich an Spruch von kein Spruch, sondern eine Aussage von Frank the Bank im Podcast erinnern, als ich gefragt habe, ja, wenn du es mal runterbrechen sollst, wie wirst du denn nun stärker in Bankdrücken? Da hat er gesagt, durch Bankdrücken. Und und dann sagt er, und auf jeden Fall wirst du noch stärker, indem du schwere French Press machst und Military Press. Und da beißt sich natürlich ganz oft die Katze in den Schwanz, weil du das an einem Tag ja in der Regel gar nicht in der Form absolvieren kannst. Du hast da mal von der Schulterermüdung gesprochen. Ich nehme mal hier noch den Verschleiß mit rein, Markus. Der ist auch nicht ohne. Und dann kommt ja noch hinzu, ja okay, also du willst ja nicht nur schwer drücken, sondern du willst ja auch noch gut aussehen. Und dann musst du eben noch die 62 Sätze für Hypertrophie mit dazu machen. Und diese Dinge, die sind tatsächlich nicht leicht, vor allen Dingen, weil wenn man gewohnt ist, dass sie laufen und dass sie funktionieren. Aber es gibt eben halt auch so Situationen und daraus resultiert auch dann der Erkenntnisgewinn, dass man sagt, nee, weniger ist mehr. Und ich höre das mit fortschreitender Trainingsdauer, damit meine ich jetzt nicht die Stunden, die ich im Gym verbringe, sondern eher das Trainingsalter, dass es dann auch einfach reicht. Und letztendlich muss man wohl noch eine Sache auch immer dazu sagen, ganz egal, wen oder was ich hier als System oder Grundlage im Programming hernehme, viele Wege führen tatsächlich zum Ziel. Und welcher der für mich der richtige ist, den werde ich erst herausfinden, wenn ich mal konstant ein paar Pläne durchtrainiert habe. Ich muss jetzt sagen, ich habe bei mir beispielsweise festgestellt, ich hatte jetzt mal einen 5+1 Split gefahren über mehrere Monate und ich habe mich an sich gar nicht unwohl damit gefühlt, also der Klassiker, der klassische breite 5er Split, ne? Also die Woche beginnt mit den Beinen, dann die Woche beginnt mit der Brust, dann kommt der Rücken, dann sind die Beine dran, dann kommen die Schulter, dann kommen die Arme und dann kommen nochmal die Beine in einem leichteren Programm. Und für mich war aber Trainingsgefühl und auch das optische Ergebnis genauso wie die Kraft nicht dasselbe, wie wenn ich zweimal in 7 Tagen Push, Beine, Pull trainiert habe. Ich hab das dann auch umgestellt aus dem Grund, weil ich auch jetzt so im Rahmen meiner Erkrankung gemerkt habe, das geht nicht mehr so mit dem Training. Du musst ja, wenn du den 5er Split trainierst, in der Intensität wahnsinnig hochgehen. Na? Du brauchst Volumen und du brauchst Intensität und du musst ihn dann so niederwalzen auf gut deutsch gesagt, den Muskel, dass du den erst eine Woche später faktisch wieder trainieren kannst. Wohingegen ich beispielsweise mit zwei solchen Blöcken, einmal schwer und einmal leicht oder leichter, ganz anders trainieren kann und auch so meine Bedürfnisse besser anpasse. Klar, wird es ein Zeitproblem irgendwann mal, ja? Aber da ist immer letztendlich die Frage, was kann ich wie investieren? Und Fazit für mich, das wäre auch so eine Aussage, ich muss das immer individuell anpassen. Der Euro kommt jetzt wieder ins Phrasenschwein, individuelle Anpassungen sind unausweichlich.
Ja, absolut, absolut. Du hast halt, am Ende hast du halt als Bodybuilder immer ein bisschen mehr Möglichkeiten. Also wenn ich jetzt ein klassischer Bodybuilding-Bro wäre und möchte jetzt schwer meine hintere Kette, Rückenstrecker, Gesäß und Hamstrings bearbeiten, so, dann kann ich jetzt in meine Werkzeugkiste greifen und kann irgendwas aus der Kreuzhebe-Ecke holen, Romanian Deadlifts, Stick-Legged Deadlifts mit durchgestreckten Knien. Ich kann eine 45 Grad Back-Extension machen oder eine Glute Ham Raise. Mit kleinen unterschiedlichen Schwerpunkten machen letztendlich alle diese Übungen das Gleiche. Ne? Also die muskuläre Beanspruchung und der Aufbau und der Effekt sind zwischen diesen Übungen einigermaßen vergleichbar. Aber der Grad der Ermüdung ist absolut unterschiedlich. Weil das kennt jeder. Mach mal bei jeder von diesen gerade genannten Übungen mal ein brutales 10er RM und dann sagst du mir, wie es dir eine Stunde später und wie es dir am nächsten Morgen ging. Und du wirst wahrscheinlich bei allem, was aus der Kreuzhebe-Ecke kommt, wirst du eine Stunde später immer noch fertig sein. Und am nächsten Morgen wirst du das auch nochmal anders spüren. Wohingegen 45 Grad Back Extension, hey, ganz ehrlich, die gehen immer. Die kann ich zwar auch bis zum Exzess betreiben, wo du dich dann auch wieder fragen musst, ist das dann wieder ein bisschen schon zu viel Verschleiß und Ermüdung gewesen. Aber rein die Übung per se, die Übungsauswahl per se. Weil Bodybuilder strukturiert sein Training oft nach Muskelgruppen einfach. Macht sich aber gerne mal ein bisschen wenig Gedanken über die Übung. Er hat zwar Übungen, die zwar für ihn richtig gut funktionieren, aber im Grad der Ermüdung mal betrachtet oder unter dem Licht der Ermüdung betrachtet. Welche Übung kann ich wie oft in der Woche machen? Wie intensiv kann ich sie machen, dass ich sie so oft wie möglich machen kann? Weil du sagst ja auch gerade, Frequenz ist oftmals King. Weil Intensität ist nicht immer King. Einmal die Woche so hart an den Muskel gehen, dass der Superkompensations- und Anpassungseffekt eine Woche später genau richtig ist, dass ich da wieder weitermachen kann. Das ist schon ein ambitioniertes Ziel, das zu treffen. Also du willst dich ja nicht jede Einheit tot machen wie Mike Manzer, aber du willst jetzt ja auch nicht irgendwie rumtun und dann irgendwo so gerade, ne, dass du denkst, oh, eigentlich könnte ich nach 3-4 Tagen schon wieder rangehen ans Training. Und das sind dann einfach so Übungen, wo du dir überlegen musst, was wähle ich aus? Was wähle ich aus? Mit welchem Ziel? Das geht sogar noch übers Krafttraining hinaus. Klar, natürlich ist ein No-Brainer, ne? Langhandelrudern vorgebeugt, Kurzhandelrudern abgestürzt, Klimmzüge, Lat-Pulldowns. Von schwer zu einfacher zu verdauen. Cardio, same. Du kannst Sprints im Freien machen. Du kannst Joggen auf dem Asphalt. Du kannst aufs Airbike gehen, du kannst auf den Stepper gehen, auf den Stairmaster oder du kannst einfach draußen walken gehen. So, auch wieder von hohes Maß an Verschleiß, hoher Impact auf deinen gesamten Bewegungsapparat, auf deine passiven Strukturen. Du joggst auf dem Asphalt mit 85 Kilo, harter Impact. Klar, deine Knochendichte und vielleicht auch noch so ein bisschen dein passiver Bewegungsapparat passt sich hier auch wieder an und wird dadurch wieder ein bisschen stärker. Aber das brauchst du ja nicht, weil du trainierst ja schon viermal die Woche mit schweren Gewichten. Also brauchst du nicht dein Joggen, um deine passiven Strukturen zu festigen. Du willst ja Joggen nur aus Gründen von verbesserter Stoffwechselrate und von Kalorien verbrennen. Also würde ich mich mit Sicherheit, wenn ich schon viermal die Woche schwer ans Eisen gehe, was schon genug Impact auf meine passiven Strukturen ausübt, würde ich mich gegen das Joggen entscheiden und würde dann lieber auf ein Airbike, auf ein Stepper oder auf ein Stairmaster gehen. Und selbst dann, wenn ich dann merke, oha, das wäre mir dann auch bei meinem Cardiopensum noch viel zu hoch oder wenn ich jetzt Olafs Cardiopensum hätte, dann würde ich dann vielleicht eher aufs Walken gehen. Aber halt auch immer wieder im Kontext zu deinem Training. Wenn du ein fitnessorientiertes Pumpertraining machst, musst du hier vielleicht nicht ganz so hart rumtüften. Dann ist es völlig egal, ob du auf den Stepper gehst oder ob du Walken gehst. Diese paar Grad an Unterschied in der Belastung macht es dann auch nicht aus. Aber wenn du jetzt halt wie ein Powerlifter einfach viermal die Woche wirklich schwer trainierst, da muss ich mir dann mein Cardio-Training wirklich gut überlegen. Also wenn ich draußen joggen gehe oder Hillsprints oder so mache, das sind wirklich fantastische Conditioning-Tools, das weiß jeder, da hast du wirklich einen richtig krassen Zugewinn, aber hast halt auch eine hohe Verschleißrate. Ich habe früher jahrelang, wo ich noch mit 531 und auf der ganzen Jim Wendler-Schiene war, der hat ja als Conditioning und als Cardio hat er immer Hillsprints promoted. Ja, da bist du halt hier in deiner Gegend irgendwo hingegangen, hast geguckt, dass du da so einen Berg hast mit einem gewissen Gefälle und bist du dann auf so 20, 50 Meter Abschnitten, bist du da wie so ein Beschmierter den Berg hoch gesprintet. Ne? Wenn es sich dann zweimal auf die Fresse gelegt hat, dann hast du dir fürs nächste Mal Stollenschuhe noch hergetan, hast du das auf einer schönen Wiese gemacht, den Berg hoch. Okay, aber hey, da hat meine Leiste hat da ganz schön gepfiffen, wenn du Sprints am Berg machst. Und wenn du auf dem Asphalt joggst, das brauche ich dir ja nicht sagen, da pfeifen deine Gelenke irgendwann auch. Also treff auch hier eine gute Entscheidung, immer zugunsten vom Stimulus, aber weniger zur Ermüdung, weil am Ende wirst du ja nicht darin gemessen, welche Form Form von Cardio machst. Es geht ja nur ums Ergebnis. Du willst ja nur den gesundheitlichen und den stoffwechselmäßigen Benefit haben und willst aber so wenig wie möglich Beschädigung dadurch erfahren. Also wenn du jetzt ein Jumpers Knie kriegst vom Joggen und willst du eigentlich schwer Knie beugen, weil das dein Hauptfokus ist, ja, dann ist klar, was du falsch gemacht hast. Dann bist du halt zu viel Hartjoggen auf dem Asphalt gegangen.
Ja, ja, das Ding ist ja auch hier, gibt viele Sachen, die einem gefallen, aber man muss sie trotzdem nicht alle machen. Ja, und da geht's.
Das ist es.
Ja, da geht's am Ende des Tages geht's immer um das Ziel. Und vor allen Dingen, ich muss auch mal davon wegkommen, dass ich alles mit einmal machen kann. Ja, dass ich es alles mit einmal schaffe. Ja? Und ich bin da immer eher für die Geschichte Fortschritt, ja, und keine Perfektion. Und es geht auch darum, Trainingspläne gibt es so viele. Und die kannst du natürlich alle mal ausprobieren, das kannst du natürlich alles versuchen. Aber wie es Christian Thibodeau gesagt hat, du kannst dir auch ein Stachelschwein um die Stirn binden und damit rumlaufen. Ja, ob es dir was bringt, das ist die große Frage. Deswegen halt einfach mal einen Plan ein. Und wenn man jetzt so wie ich herausgefunden hat, hey, das ist es jetzt, das geht halt einfach gut. Das ist auch der Plan, der passt in meinem Alter auch und der mir auch Progress und ein gutes Trainingsgefühl verschafft, mit diesen zwei Blöcken so zu trainieren, dann kann man das auch weitermachen. Das bedeutet ja noch lange nicht, dass ich immer selber trainiere. Das Schöne zum Beispiel an so einem Plan mit zwei Blöcken Push-Beine-Pull ist, ich kann total die Übungen rotieren lassen, von jedem Training zu jedem Training. Ja, und habe dadurch keinerlei Nachteile. Die Standards sind natürlich immer da.
Ja.
Gibt ein paar Übungen, die einfach immer mit reingehören, an denen kommst du nicht vorbei. Das ist eine schwere Form des Bankdrückens. Die schwere Hexbar kommt mit dazu. Bei den Beinen bin ich grundsätzlich eher für so ein Blasting-Training aufgrund meiner Rückengeschichte. Beugen geht nicht mehr. Das ist durch. Und ich mache nur noch Sumo-Squats mit der Kurzhantel. Und die mache ich auf Blood Flow. Und wer meine Beine von den Wettkämpfen kennt, der weiß, denen hat das nicht geschadet. Und das hängt aber auch damit zusammen, weil ich halt in früheren Jahren meines Trainings bockschwere Kniebeuge gemacht habe und bockschwer auch dabei. Ich habe neulich mal die Beinpresse ganz schwer beladen, Markus. Du kannst dir überhaupt gar nicht vorstellen, wie schwer ich das fand. Ja, ich fand das wirklich richtig schwer. Ich war die letzte Zeit immer zwischen 15 und 20 Wiederholungen. Was habe ich denn drauf gehabt? Ich glaube, für 15 bis 20 Wiederholungen irgendwas zwischen 160 und 180. Ja. Und auf der Beinpresse. Und jetzt habe ich mal fast alles draufgelegt, was wir hatten. Und was an Plates frei war. Und das waren so um die 300.
Ja.
Und ich fand da ehrlich gesagt die 10 bis 12 Wiederholungen sehr schwer. Und konnte das auch nicht in dem gewohnten auch Winkel machen, wie ich das mache, dass ich im Bloodflow zustande kriege. Also
ja.
Merkte aber beispielsweise hinterher, mir taten die Knie weh. Ja? Und habe ich schon ewig nicht mehr gehabt. Und da geht's jetzt darum, deswegen das auch hier an meine Masters-Kollegen, also wohl dem, der es ohne kann, ohne die Gewichte zu reduzieren, aber schaut immer so ein bisschen nach, was Knochen und Gelenke machen. Setzt lieber eher.
Das ist ein Feedback.
Ja, ja. Setzt mal lieber eher auf ein paar mehr Wiederholungen, ja, im Zweifelsfall. Aber das sind Dinge, da muss jeder selber drauf kommen und sich bewähren. Wenn dir das erste Mal richtig was wehtut, merkst du es schon.
Ja, ja, ja. Und trotzdem heißt das nichts, dass du es dann trotzdem sofort kapierst. Also ich gehe da von meinem eigenen Beispiel aus. Ich habe Jahre gebraucht, um Dinge zu verstehen. Die habe ich zwar theoretisch durchdrungen und der eine Teil meines Kopfes hat auch gesagt, ja, ja, ist so, habe ich verstanden. Aber glaubst du, ich habe das trotzdem noch jahrelang falsch praktiziert? Also es gäbe drei gute Beispiele, an denen man das ganze Stimulus-Fatigue-Ratio nochmal erklären könnte. Und das wäre zum Beispiel als prominentes Beispiel tatsächlich Dorian Yates, der ja tatsächlich immer gesagt hat, er hat nie großartig von Langhantel-Kniebeugen profitiert. Sein Fleisch war immer die Beinpresse. Und er hat es dadurch einfach gerechtfertigt, dass er gesagt hat, die Leistung, die er bei der Kniebeuge, bei der Langhantelkniebeuge generieren muss, damit sein Quadrizeps, sein Beinbizeps und sein Gesäß davon profitiert, diese Leistung, die er da provozieren muss, die beißt sich mit dem, was er sich davon erholen muss. Im Tun dann einfach tagelang die Schultern und der untere Rücken weh von den Kniebeugen. Folglich kompromittiert das sein weiteres Training. Und wenn er einfach an der Beinpresse sein großes Beintraining absolviert hat, dann konnte er da all in gehen, hat einen maximalen Stimulus gehabt, hatte aber weniger Recovery, die er einplanen musste, um dann halt wieder sein nächstes Training durchziehen zu können. Das heißt, Kniebeugen häuft bei ihm so ein hohes Maß an globaler Ermüdung an, in seinem ganzen Körper, dass sogar am nächsten Tag dann einfach die Bankdrück- oder Schultereinheit davon kompromittiert wird. Und das sind natürlich Entscheidungen, die musst du natürlich treffen. Soll jetzt bitte natürlich kein kleiner 16-jähriger Internet-Bodybuilder hergehen und sagen, ja, ich mache jetzt die und die und die Übung nicht, weil erhole ich mich davon zu lang. Nee, du bist einfach schwach, du hast die Übung noch gar nicht richtig ausgemaxt. Also da jetzt bitte nicht schon theoretische Vorannahmen in die Praxis mit reinnehmen. Dann bei mir Dips am besten. Ich bin richtig, richtig gut in Dips. Ich bin da richtig, richtig stark und deswegen mache ich sie nicht. Weil ich werde bei Dips so gut und stark, dass mir dann irgendwann die Schulter und der Ellenbogen anfängt zu pfeifen und dann habe ich wieder Schwierigkeiten bei meinem eigentlichen Bankdrücktraining, was natürlich, wenn du Powerlifting ambitioniert bist, natürlich keine Variable ist, die du austauschen kannst. Wohingegen als Bodybuilder kannst du das natürlich ja machen. Da kannst du dann bei deinen Dips richtig Gas geben und wenn dein Langhantelbankdrücken nicht sich so gut anfühlt, ja, dann mache ich halt Schrägbankdrücken an der Hammer-Strength-Maschine. Ja, what the fuck, wen interessiert's? Ne? Und das Letzte ist, bei meinem eigenen Training habe ich es mittlerweile so rausperiodisiert, mein Training besteht auch aus immer drei Blöcken. Der erste und der zweite haben ein bisschen höheres Volumen, was die Basics betreffen und der dritte Block, der ist dann noch wirklich schwer kraftlastiger. Und bei den ersten zwei Blöcken verteile ich meinen gesamten Assistenzkram regelmäßig auf die vier Trainingseinheiten. Das heißt, ich mache Basic Powerlifting, danach kommt der ganze Assistenzkram. Das sind vier Einheiten einigermaßen identisch verteilt zueinander. Je weiter mein Cycle Richtung Ende geht und meine Performance schwerer wird, wo dann die schweren Zweierwiederholungen kommen. By the way, ich habe gestern 240 Kilo Kreuzheben auf zwei gemacht, war richtig gut. Video folgt. Wenn dann die Werte schwerer werden sollen, dann nehme ich den Großteil meines Assistenzkrams, vorrangig die Oberkörperübung, und drücke den auf den letzten Bankdrücktag rein. Dass ich mich unter der Woche nicht auch noch von meinem ganzen Assistenzkram erholen muss, dass meine gesamte Konzentration, Energie und Recovery auf die Performance der Mainlifts ausgerichtet ist und ich dann an der letzten Einheit des letzten Tages nach dem Bankdrücktraining, da mache ich dann noch meinen Bizeps, Trizeps, Schulter, Trapez und so weiter und so weiter. Und unter der Woche mache ich nur die nötigen Ergänzungsübungen, die mein Unterkörper benötigt und mein Bauchtraining. Alles andere wird in die letzte Einheit reingeschoben. Die ist dann natürlich zweieinhalb Stunden lang. Die Einheiten unter der Woche sind dadurch nur knapp anderthalb Stunden lang. Aber das funktioniert auch recht gut, weil ich häufe sonst unter der Woche ein recht hohes Maß an Ermüdung an und das kompromittiert meine letzten zwei Einheiten in der Woche, wo ich entweder schweres Kreuzheben oder Kniebeugen abliefern muss und in der allerletzten Einheit muss ich schweres Bankdrücken abliefern. Da wäre ich dann schon zu sehr vorbelastet von der gesamten Trainingswoche. Und das ist so ein Wechsel, den ich innerhalb von diesen 12 Wochen mache und das funktioniert auch richtig, richtig gut.
Also ich selber bin sowieso der Meinung, dass es, wie gesagt, angepasst an bestimmte Ziele einfach auch durchaus mit weniger Frequenz, mit weniger Training insgesamt geht. Ich möchte mal aus meinem Klienten Erfahrungen berichten. Ich habe einen Klienten, das ist der Max, der ist vor circa 2,5 Jahren zu mir gekommen. Und wir machen beide tatsächlich eine Mischung im Training aus Powerlifting und Boxen. Und der Max ist ein recht guter Boxer. Er ist aber tatsächlich nicht so stark gewesen, als wir angefangen haben. Conditioning war auch kein Star. Und Kondition sowieso nicht. Und wir haben uns dann wirklich erstmal aufs Krafttraining konzentriert. Mittlerweile sind wir runter auf eine Einheit Krafttraining pro Woche und eine Einheit Boxen. Und du wirst dich wundern, wie der sich tatsächlich von Woche zu Woche im Bankdrücken steigert. Ja? Und wir sind mittlerweile bei 132,5 sauber. Also 135 hochgekrüppelt haben wir auch einmal gehabt, aber ich rede jetzt von sauber. 132,5 Kilo im Bankdrücken angelangt. Er wiegt selber circa 120, aber wir beide wissen das nicht automatisch. Wenn du viel wiegst, du auch automatisch viel drückst. Na? Und der ist 1,90 Meter groß. Und wir haben damals angefangen vor 2,5 Jahren bei 70 Kilo Bankdrücken auf 6. Mhm. Und heute in so einer
cool. Ja, richtig cool.
Ja, und in so einer breiten Range, jetzt hatten wir gestern beispielsweise als Highlight 3x5 mit 110. Also der wird schon auch so von Woche zu Woche stärker. Ja, der hat den maximalen Erholungseffekt drin und mit wie wenig Übungen wir auskommen. Wir machen dazu noch Romanian Deadlifts, Latzin, Bizeps Curls und Bauch. Ab und zu nehmen wir nochmal die Beinpresse mit rein. Aber das
ja,
war's.
Pretty basic, ja.
Ja, und aber läuft, ja. Aber läuft, ne? Und deswegen... Bin da wirklich begeistert. Also es zeigt sich, dass nicht so viel ist. Ich sage ja immer, ich muss deshalb so viel trainieren, damit ich viel essen kann. Ja, klar. Also insofern.
Ja, den Ansatz kenne ich von einigen Leuten, ist mir aber auch sehr sympathisch.
Ja, klar. Und deswegen bin ich so, auch so wie das ist, da ganz, ganz zufrieden, weil ich kann das schon mit meinem Training auch entsprechend dosieren. Und das solltest du sowohl als erfahrener Trainierender als auch als Coach bei dir selber können. Ja, ja, kommen wir mal so, Markus, hast du noch Fragen jetzt, die du noch besprechen willst? Unmittelbar, weil sonst würde ich mal nee, welche...
Nee, das können wir gern so stehen lassen. Und immer gilt der Hinweis, wenn jemand weiterführend irgendwas dazu wissen möchte, darf er mich gerne anschreiben.
Ja,
gerne.
Ja, das sowieso, das geht ja immer. Ne? Wir haben sowieso immer noch ganz viel Feedback und Fragen auf das, was wir hier immer miteinander besprechen. Und unter anderem, da kommt mal eine Frage von einem Hörer, der, ich fasse es mal ganz kurz zusammen, sich wohl sehr intensiv auch mit verschiedenen Trainingssystemen beschäftigt hat. Und jetzt will er mal wissen, was du von dem, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, weil er ist ja Amerikaner, Mike Tuchscherer.
Mike Tuchscherer, ja, sagt man. Mike Tuchscherer.
Mike Tuchscherer, er kommt ja auch in deinem Buch vor. Ja. Mhm. Ich folge dem auch seit einiger Zeit bei Instagram. Das ist ja ein brutaler, starker Typ. Und
der war viel stärker noch. Also ja. Der ist ja eigentlich jetzt schon eher wieder so, der versucht gerade sein Comeback vorzubereiten. Mhm. Der hat ja die World Games, hat er glaube ich einmal gewonnen. Also der war ja fantastisch erfolgreich.
Ja. Also was da wird gefragt, was hältst du von ihm und seinem Trainingssystem?
Ja. Also die einfache Antwort wäre die, machen. Ja. Machen, was Onkel Mike sagt, damit liegst du immer richtig. Das Problem ist oftmals nur, man kriegt das intellektuell teilweise gar nicht so durchdrungen, was er, also erstens mal ist er mir so, so sympathisch, weil ich habe sämtliche Seminare und von ihm auch mir auf DVDs gekauft und alles, und du kennst fast alles, was du auf YouTube von ihm findest. Er hat so viel freien Content da draußen, das ist unglaublich. Also diesem Mann ist ja an Gewinnorientierung gar nichts gelegen. Das ist ja wirklich, also das ist so eine, wo ich denke, dem würde ich einfach mal hier 50 Euro PayPal, weil ich habe schon so viel von dir profitiert. Es ist viel, viel Gratis-Content von ihm draußen, und der ist aber immer wieder so anspruchsvoll, dass du oftmals gar nicht weißt, wo ordne ich den gerade zu meinem jetzigen Stand meiner Entwicklung und Leistung, wo ordne ich das ein? Na? Es gibt von ihm ja dieses Standard-Template, das ist ja auch in meinem Buch als Standard-Template aufgeführt worden, ist komplett abgedruckt. Ich habe da auch gar keine rechtlichen Schwierigkeiten bekommen, weil das Content ist ja auch frei im Netz zur Verfügung. Ich habe den einfach nur analysiert und nochmal besprochen und quasi herausgefiltert, wie er das eigentlich macht, und er macht das einfach richtig gut. Mike Toshiro, wer es jetzt nicht weiß, das ist der Mann, dem wir die RPEs verdanken, ja, die Rate of Perceived Exhaustion, und der hat ja angefangen, dieses Kriterium mit reinzunehmen. Dann kam ja dann irgendwann noch die Nachahmer, die mit Reps in Reserve gearbeitet haben, weil sie wahrscheinlich gedacht haben, Leute sind zu dumm, Zahlen von 10 rückwärts zu verstehen. Da haben sie halt Zahlen von 1 nach oben gemacht, ja, weil man halt wahrscheinlich denkt, alles sind irgendwie, haben Dyskalkulie-Probleme. Und er hat da einfach das Ganze ein bisschen revolutioniert, indem er diese Autoregulation reingebracht hat. Also du hast vor Mike Toshiro hast du eigentlich nicht großartig Programme gehabt, die mit Autoregulation arbeiten. Autoregulation heißt, du gibst jedem Lift eine gefühltes Maß an Anstrengung durch diese RPEs bei. Ne? RPE 10 heißt maximaler Output, technisches oder muskuläres Versagen tritt ein, RPE 9, du hättest noch einen harten Grinder, hättest du noch im Tank und so weiter, so geht die Skala von 10 runter. Und dieses Kriterium ist halt einfach sehr, sehr wichtig, weil wenn du prozentbasiert arbeitest, das shreddert manche wirklich in den Boden, weil prozentbasierte Trainingssysteme nehmen keine Rücksicht auf deine Tagesverfassung, die nehmen keine Rücksicht drauf, ob du heute Nacht gut geschlafen hast oder ob du dich noch leicht von der Erkältung von letzter Woche auskurieren musst und so weiter. Da stehen harte Prozentwerte und die sollst du verwenden. Und wie halt so viele dann Selbsttrainierende, die keinen Coach haben, dann einfach unsicher sind und denken, boah, okay, hier steht jetzt 87,5% für 4 Wiederholungen, okay, ich mach's. Und an manchen Tagen sind die halt viel zu schwer und an manchen Tagen sind die viel zu leicht. Und wenn dir jetzt jemand einfach einen RPE-Wert gibt und sagt, du musst eine 4er Wiederholung auf RPE 9 machen, dann arbeitest du dich so lang hoch, bis du diese RPE 9 erreicht hast. Und dann ist gut. Und deswegen ist das einfach so eine intelligente Programmierung, weil die sorgt dafür, dass du dich nicht in Grund und Boden trainierst, dass du immer die nötige Intensität hast, aber auch nicht mehr als die benötigte Intensität, weil du sollst ja hochfrequent trainieren können. Mike Toshiro programmiert auch gern 4-mal die Woche und lässt alles in der Woche 2-mal standardmäßig eigentlich machen. Also 2-mal Bank, 2-mal beugen, 2-mal heben. Und das ist für das, dass er eigentlich aus der amerikanischen Schule kommt, er selber ist ja Kanadier, ist sein Programming eigentlich schon fast ein bisschen osteuropäisch. Weil die Osteuropäer, die sind ja wirklich hart, was Frequenz betrifft. Also da kommen ja auch die ganzen kaputten Programme wie Shaco und Smoloff und so weiter her. Also Frequenz, Frequenz, Frequenz. Und amerikanische Programme waren grundsätzlich immer ein schwerer Lift pro Tag. Ne? Also es gibt einen Banktag, es gibt einen Kniebeugetag, es gibt einen Kreuzhebetag und wenn du noch einen vierten Tag hast, dann machst du nochmal Bankdrücken. So, und deswegen seine Sachen kann man empfehlen. Es gibt jetzt nicht das Mike Toshiro Programm, außer dieses eine frei verfügbare, wie gesagt, auch nochmal nachzulesen bei mir. Aber man muss halt schon auch ein bisschen gucken, man muss sich schon damit befassen, um auch das Ganze einzuordnen können, was sollte wann wie gemacht werden. Aber da fängt man einfach bei ihm mit den Basics an und die beginnen bei diesem Programm, von dem ich gerade gesprochen habe. Na, aber ich möchte jetzt nicht fies sein, aber die meisten Fragen, die ich zu Mike Toshiro kriege, die sind eigentlich immer versteckte Fragen, wo dann im Untertitel steht, Alter, ich habe es nicht verstanden, erklär's mir bitte. Mhm. Nicht, was hältst du davon, sondern Alter, ich habe es nicht verstanden. Das ist mir irgendwie, ja, weiß nicht, ich steig da noch nicht so ganz durch.
Es ist, er erinnert mich, ich habe ja auch ein bisschen was gelesen von ihm. Er erinnert mich in seinen Ausführungen schon ein bisschen an das oft Philosophische, was Mike Mentzer in seine Aufsätze übers Training reingebracht hat, ja, wobei man dazu sagen muss, dass Toshiro sicherlich viel näher an der Realität dran ist, als es Mentzer jemals war, und der hat ja auch nicht versucht, den Verkehr im Nachthemd auf der Straße zu regeln, ja, und deswegen ist das, was er da macht, einfach auch greifbar. Andere Frage zu ihm, ist er sauber?
Da würde mich safe dafür, du siehst das aber auch, wenn du Mike Toshiro anguckst, er ist ein 120 Kilo Powerlifter, oder das war in seiner Primezeit war er in der 120er Klasse und du siehst das an seinem Körperbau, der hat eine Kiste und Oberschenkel wie ein Pferd, aber hat den Oberkörper von einem 100 Kilo Athleten. Also er hat nicht diese Stoffer-Trapezmuskeln, die bis zu den Ohren hochgehen. Er hat keine breiten Arme. Wenn ich mir nur seinen Oberkörper angucke, dann würde ich gar nicht glauben wollen, dass der Raw 230 Kilo drückt. Ne? Das siehst du einfach. Also der ist muskulär, ist der nur im Unterkörper sehr, sehr gut entwickelt. Oberkörper sieht der noch gar nicht besonders viel aus, aber ist einfach wahnsinnig stark. Und das ist einfach so für den Average Joe auf der Straße immer ein ganz gutes Anzeichen dafür, dass der sauber ist. Mhm. Ja. Also da werden jetzt natürlich einige sagen, oh, du Markus, red kein Mist. Ne? Aber das ist einfach, was du siehst, Leute, wo du dir schon irgendwie gefühlt denkst, ja Mann, der ist on. Und dann siehst du andere, wo du denkst, hey, das, also rein der Körper sieht nicht danach aus, wie wenn der jetzt wahnsinnig nachgeholfen hätte.
Hätte ich jetzt auch nicht gewettet drauf. Deswegen habe ich dich gefragt, wie alt ist der? Wie alt ist Mike?
Der müsste so wie in meinem Alter sein. Hm. So 40, gerade so 40, vielleicht sogar noch 2-3 Jahre jünger.
Also der hätte theoretisch noch ein paar gute Jahre, ne?
Ja, ja, der kann jetzt dann irgendwann bei Masters dann kann er dann einsteigen, ja, oder je nachdem, ja, wie die gestaffelt sind. Also wenn der wieder gut kommt, dann ist da bestimmt noch einiges los. Das war auch einer, der hat auch immer hauptsächlich zu Hause und allein trainiert. Also ich glaube, 90% seiner Trainingsvideos finden immer bei ihm daheim im Keller oder in der Garage statt. Der ist jetzt nicht groß verortet in einem riesigen Gym oder was weiß ich, in einer großen Leistungseinrichtung. Der hat immer ziemlich viel zu Hause gemacht. Und das fand ich dann mal auch so im Übertrag für mich immer recht nett zu sehen, wie halt einer schweres Bankdrücken daheim trainiert, ohne dass er einen Spotter hat, der es ihm rausgibt. Und das fand ich sind mal auch schon so Sachen, da wirst du hart davon. Ne? Weil wenn du immer auf die Hilfe eines Dritten angewiesen bist, dann ist das immer so eine Abhängigkeit. Und wenn du halt zu Hause trainierst, spätestens dein Bankdrücken musst du alleine rausheben. Mhm. Und das ist schon mal so ein Ding. Wenn du dann auf einen Wettkampf gehst, dann kommt es dir eigentlich vor, wie wenn dich Butler Alfred bedient. Dann legst du dich hin, oh, mir gibt einer das Gewicht raus. Ja, der feine Herr, das ist ja voll klasse. Da bin ich ja nochmal 10% stärker.
Ja, das will ich gar nicht mal in Abrede stellen. Ne? Das ist schon ein das Botten, das ist schon ein angenehmer Luxus.
Absolut.
Aber er hat einen Spotter, da läuft immer ein Hund rum. Ne?
Und ja, wie die meisten, ne, haben sie alle immer irgendwelche Hunde.
Also ich finde ihn cool, der hatte auch, also da wo er trainiert, da siehst du, das ist so richtig eine Eisenbude. Und der hat eine wirklich und immer raw. Der hat eine ganz interessante Kreuzhebetechnik. Habe ich so noch nicht gesehen. Ja. Und also sehr beeindruckend. Ne? Der ruckt immer mal ganz kurz vorher an, ne? Bevor er eigentlich in den Versuch geht, ruckt er das Gewicht kurz vorher an. Und da siehst du richtig, der will das greifen, bevor er es dann eigentlich probiert. Und und das macht er dann wieder wie viele, aber auch auf eine besondere Art. Er rollt das Gewicht von vorne ran, er bringt es in Bewegung. Das ist ja erlaubt. Ne?
Und das sieht sogar fast ein bisschen aus wie bei einem olympischen Gewicht her, wenn der ansetzt.
Ja, ja.
Da denkst du fast, er will das jetzt reißen eigentlich. Ne? Also so wie er sich aufbaut und wie er sich positioniert, das ist auch nichts, was jetzt die Leute gleich mal zu Hause nachahmen sollten. Das ist eine gewachsene Technik über 10, 20 Jahre, die er da verwendet.
Ja. Also. Dann haben wir hier noch eine weitere Frage. Die geht mal wieder in Richtung PR. Wir haben mal über ein PR in einer unserer Folgen gesprochen, aber das ist schon wirklich länger her. Jetzt können wir nachgrasen, können sagen, hört die Folge sowieso an, aber wir beantworten solche Fragen ja auch noch mal gern. Wobei ich jetzt nicht sicher bin, ob wir das für diese Disziplin hatten. Und zwar fragt hier jemand, ein Mädel, sie zieht problemlos 120 beim Kreuzheben. Ganz normaler Stand in den Beinen, kein Sumo. Mhm. Und hat jetzt gut trainiert und möchte auf die 130 oder 135 kommen. Wie soll sie den Versuch aufbauen? Welche Wiederholung soll sie gegebenenfalls mit welchen Gewichtsabstufungen machen?
Ja, also es geht jetzt um Warm-up und Versuchsauswahl sozusagen.
Ja, es geht um Warm-up, bis sie oben ist. Ne? Bis sie oben ist. Sie macht es nicht bei einem Wettkampf, weil da würden wir mit was anderes empfehlen. Ne? Bei einem Wettkampf würde ich immer ein Safety mit reinbauen, ne? Wo ich sicher den in den Büchern habe, weil man kann nie wissen.
Ja, ja.
Ja, aber ihr geht es jetzt darum im Gym, sie sagt 130 oder sogar 135. Ja, also ich sag mal meine Idee. Ich würde mir gründlich warm machen. Mobility wird sie nicht übertreiben. würde vor der Mobility vielleicht 5 Minuten aufs Rad gehen, wenn du das nicht machst. Das ist jetzt hier nicht weiter ausgeführt. Und dann würde ich anfangen, 60, 6, 80, 5, 103. Und dann würde ich eigentlich das Gewicht auflegen, oder, Markus?
Ja, ich weiß, wie du es angehen willst. Ich würde sogar radikaler machen. Also ich würde, klar, es soll ihr standardmäßiges Aufwärmprozedere machen, was allgemeines Aufwärmen betrifft, wer vorher ein bisschen auf den Ergometer geht und ein bisschen Mobility und so weiter. Das mache auch mal ab dem Zeitpunkt, wo die Hantel da liegt. Du machst die ersten 2 Aufwärmsätze, machst du noch 3er-Wiederholungen und ab da machst du nur noch 1er-Wiederholungen. Und du machst ein bisschen weniger Sprünge, aber machst nur 1er-Wiederholungen, weil es geht ja darum, dein zentrales Nervensystem ready zu kriegen. Wir müssen ja nicht deine Muskulatur vorbereiten, wir müssen in erster Linie dein zentrales Nervensystem vorbereiten. Das heißt, du machst deine ersten 2 Aufwärmsätze, das werden wahrscheinlich einmal 60 Kilo auf der Stange sein und dann machst du von mir aus noch mit 70 Kilo, da machst du jeweils 3 Stück, damit der Körper ein bisschen im Groove ist und ein bisschen sich spezifisch aufgewärmt hat und dann machst du in 10er Schritten nur noch Singles und lässt dir dazwischen schön Pause, so dass du eigentlich mehr Pause machst, wie du in deinem normalen Training dir zurechtlegen würdest, also wenn du zwischen deinen Aufwärmsätzen oder zwischen deinen Arbeitssätzen, sonst immer, keine Ahnung, 2,5 Minuten hast, dann gönnst du dir diesmal 3,5 Minuten und du machst nur Singles. Und selbst wenn das Gewicht noch unter 100 Kilo ist, machst du die Single so hart und perfekt wie möglich. Und dann gehst du 80, 90, 100, 110, 120 und dann kannst du dir überlegen, ob du von 120 den Sprung auf deinen Max machst oder ob du sagst, okay, ich mach 120, vielleicht noch 125, weil mein Max liegt bei 135, also das von Sprung zu Sprung 10 Kilo dazwischen liegen, in dem Gewichtsbereich, wo du unterwegs bist oder wo sie unterwegs ist, da sollten maximal 10 Kilo dazwischen liegen. Vielleicht vom vorletzten zum letzten Satz, also wenn der letzte ist dein Topsatz und der davor, können es vielleicht auch nur 7,5 Kilo sein. Aber mach harte, brutale Singles, von denen du dir danach gut 3 Minuten kurz Pause gönnst und dann ist dein, weil dann hast du auch immer wieder das Gleiche gemacht, weil deine Performance an dem Tag will ja eine perfekte, schwere Wiederholung abliefern. Also baust du deinen Körper schon auf, du primest ihn darauf, dass er schon perfekte, einzelne, schwere Wiederholungen abliefert, natürlich halt mit steigendem Gewicht. Und wenn du es richtig machst, merkt dein Körper dann zum Schluss gar nicht mehr groß, habe ich jetzt 110 oder habe ich 130 gezogen, weil der Ablauf, die Pause, die Intensität ist immer die gleiche. Du ziehst das mit einer harten Wiederholung hoch, lässt das Ding liegen und fertig und machst 3 Minuten irgendwas anderes, 10 Kilo drauf, bam, eine harte Single, 3 Minuten Pause, bam, nächste harte Single und ehe du dich versiehst, hebst du die 135. Mhm.
Ja, das klingt für mich sehr einleuchtend, zumal du...
Würde ich im normalen Training nicht machen, also kurz dazu, das würde ich für mein normales Training nicht machen. Da würde ich auch dein normales, du machst, gehst 8, 6, 5, 4 und dann halt auf deine Arbeitswiederholung, die du halt hast. Also schon eher so eine Form von allgemeinem zu spezifischen Aufwärmen hin mit höheren Wiederholungszahlen. Schon völlig okay, völlig okay. Aber wenn es um sowas geht, ich habe das jahrelang in den Aufwärmbereichen im Powerlifting gesehen. Leute, die auf ein Gewicht hinarbeiten, die machen mit ganz leichtem Gewicht, machen sie ein paar Wiederholungen, damit der Körper blickt, aha, ich mache jetzt Kniebeugen, blicke ich. Und ab da werden harte Singles einfach gemacht. Und das ist dann aber auch was, das hält man sich für den PR oder für den Wettkampftag auf, weil das ist natürlich muskulär nicht die schönste Vorbereitung. Weil da hast du, das spürst du am nächsten Tag wahrscheinlich ein bisschen mehr, wie wenn du dich eher soft mit deinen mehreren Wiederholungen aufgewärmt hast. Aber es geht darum, dein zentrales Nervensystem ready zu kriegen und nicht zwingend deine Muskulatur. Deine Muskulatur hast du ready gekriegt, mit du bist ein bisschen auf den Stepper gegangen, hast ein bisschen Mobility gemacht und die ersten 2 Aufwärmsätze hast mit 5 Wiederholungen gemacht. Das ist dein allgemeines Aufwärmen für deine Muskulatur. Ab jetzt übernimmt das Nervensystem.
Also für mich klingt's auch insofern einleuchtend, das auf die Art zu machen, wie du es tust, weil du ja mit Singles auch einfach deine Explosivkraft, die du in dem entscheidenden Versuch brauchst, ja schulst ja. Schon vorher, ja. Du bereitest dich ja vor mit dem Grip und mit allem anderen auch, ne? Bei der Gelegenheit Frage auch dazu, die drängt sich mir jetzt auf, mit Zughilfen oder nicht?
Also wenn's für eine Single ist, würde ich es mal ohne Zughilfen versuchen. Wenn es für eine 2 oder eine 3er ist, kann man Zughilfen nehmen, mache ich auch. Bei mir war es gestern auch ganz bizarr. Ich wollte eigentlich Gestern hat sich jetzt meine 12. Woche abgeschlossen, mein Cycle ist jetzt vorbei, jetzt geht es in die Woche Deload rein. Und da war jetzt gestern das schwere Kreuzheben mit einer schweren Zweier. Ich dachte mir im Vorfeld, ich mache eine schwere Single, um mal zu gucken, was geht. Habe mich dann bis 225 mit einer Single auch immer vorbereitet. Also ich habe dann ab 120 Kilo habe ich nur Singles gemacht, habe die ohne Zughilfen gemacht. Und dann 225 war eine Single ohne Zughilfe. Und dann habe ich mich aber nicht ganz so confident gefühlt für das Maximalgewicht und ich wusste nicht, wo die Reise hingeht. Ich habe 230 für zwei gemacht mit Zughilfen. Ich wollte auf jeden Fall was zwischen 235 und 240 abliefern. Und dann habe ich mir überlegt, gehst du jetzt 240 an für eine und konzentrierst dich aber viel zu hart auf deinen Griff und dadurch, weil das ist für mich ein Maximalgewicht, also da geht es all in, ne? Und konzentrierst du dich dann zu sehr auf deinen Griff und kannst dadurch vielleicht ein bisschen eine Technikverschiebung in deinem Rücken oder sonst irgendwo haben. Oder sagst du, egal, ich mache es jetzt wie die letzten 4 Wochen in dem Block auch. Ich mache eine Zweierwiederholung, ich bleibe bei meinen Zughilfen. Sieh da, ich habe 240 für zwei gemacht, mehr als ich gedacht hätte. Und es war okay. Es war okay. Also wenn sie Zughilfen gewohnt ist, soll sie es mit Zughilfen machen, weil wenn ich da keine Wettkampfambitionen raushöre, dann ist die Sache mit dem Griff eh so ein Thema für einen selber und fürs Internet. Ne? Man kann dann im Internet sagen, ich habe es aber ohne Zughilfen gehoben, das heißt, ich bin noch mal ein bisschen härter. Mir egal. Also mach, wie du es möchtest. Wenn du dich mit Singles aufwärmst, ist dein Griff meistens nicht ausgelaugt. Dann ist der für die eine Wiederholung bleibt der frisch. Wenn du natürlich schon so moderat schwere Fünfer machst, wo der Griff dann schon so ein bisschen anfängt, nicht mehr ganz so tight zu sein, da arbeitest du vielleicht irgendwie gegen deine Leistungsfähigkeit. Ansonsten, man kann auch mal sich einfach aufwärmen ohne Zughilfen, mal gucken, wie es ist. Und wenn einem dann hinten raus ein bisschen Selbstbewusstsein fehlt oder man merkt, oh, das wird heute nichts mit dem Griff, auch wenn ich einen Pfund Magnesia draufgehauen habe, dann nimmst du deine Zughilfen. Und das Ziel ist dann langfristig den Wert abzuliefern, vielleicht dann mal ohne Zughilfen, wenn das für jemand selber wichtig ist. Wer sagt, es ist mir völlig egal, wie mein Kreuzheben stattfindet, mit oder ohne Zughilfen. Du, dann bleib bei Zughilfen. Da kannst du schön im Oberhandgriff arbeiten. Nicht für jeden ist ein Hookgrip geeignet. Ich kann ihn auch nicht machen. Ich habe viel zu kleine Hände. Kreuzgriff behaupten manche auch nach Jahren, dass sie dadurch eine Schulterblattverschiebung irgendwie sich antrainiert haben. Ist aber, glaube ich, schon wieder zu sehr viel Detailplanung. Wenn wir bei ihr dann mal bei 160 Kilo sind, gehen wir nochmal in die Details.
Auf jeden Fall. Apropos Zughilfen, ich benutze hin und wieder auch mal welche jetzt. Ich hatte ja gesagt, das geht mit meinen kleinen Händen nicht, aber ich habe tatsächlich welche gefunden, die ab und an mal funktionieren. Aber auch selten. Auch selten.
Ja.
Ist jetzt eher so ein Ding, bei dem ich sage, guck ich mal, wenn es ganz viele Wiederholungen sind. Ja, hier so bei 160 oder 180 in der Hexbar anpeile 8 Stück, da kann man die schon mal nehmen, denke ich. Ja, da ist das.
Ey, alles, was auf so Wiederholung ist, muss ich auch sagen, will ich jetzt meine Griffkraft trainieren oder will ich die Bewegung trainieren? Ja. Und wenn die Bewegung stärker ist als meine Griffkraft, dann arbeite ich langfristig an meiner Griffkraft, aber ich lasse jetzt meine Bewegung nicht unter ihrem Potenzial, nur weil es meine Hände nicht halten können.
Ja.
Das ist nicht mein Ansatz. Also, ja.
Also ich sehe das tatsächlich so: ausprobieren, richtige Technik zeigen lassen und dann ist das vollkommen in Ordnung und dann sieht man, wie weit man kommt, auch mit dem Ganzen. Na? Ja, bevor wir zum Ende kommen, haben wir hier noch eine Frage von unseren geschätzten Hörerinnen und Hörern. Ja, und zwar wird gefragt, welche Übungen du empfiehlst, oder eben auch ich, da will man wahrscheinlich den Unterschied auch feststellen, weil explizit nach der Meinung von uns beiden gefragt wird, wenn man so im Power-Building-Style trainiert, ist in einer schweren Kraftphase, der Hörer geht jetzt nicht näher auf seinen Plan ein, ist auch okay, das kann man schon rausfinden, welche Übungen als so Ergänzungsübungen im Bodybuilding-Style empfohlen werden, wo wir sagen, er meint hier, wir sollen mal so die 5 bis 7 Top-Favorites als Ergänzung zu Kraft mit dazu nennen. Ja, also da wären meine Top-Favorites Seitheben, gehören auf alle Fälle mit rein, Trizeps drücken, am Kabel eine Form, Facepuls, oder, wenn ich Facepuls nicht hinkriege, gibt viele, die haben, kriegen das nicht hin mit dem Gegengewicht, dann wäre es vorgebeugte Seitheben. Bizeps Curls, würde hier aber die SZ-Hantel nehmen, weil wenn ich schwer drücke, ziehe etc., sind die Handgelenke belastet. Ich muss dazu sagen, jetzt nicht alle an einem Tag machen, ja, die sollten schon im Plan so mit integriert werden, da hätten wir 5. Was noch? Nee, ich hätte nur die 5, weil wenn du schwer Kraft trainierst, sind das die idealen, da hast du ja alle Übungen mit drin, dann sind das die idealen Ergänzungsübungen. Würde für die Beine vielleicht noch sagen, als Quadrizeps-Isolation kommst du um den Beinstrecker-Äftel nicht rum. Aber so war's das. Was meinst du, Markus? Ja.
Das heißt, der junge Mann hat jetzt schon seine schweren Basics in seinem Programm abgearbeitet und jetzt geht's noch darum, was soll er noch ergänzend machen mit Übungen. Also er hat jetzt sein schweres Bankdrücken, sein schweres Military Press und Kniebeugen, Kreuzhebe-Varianten hat er jetzt schon durch. Jetzt geht es doch darum, wie nutze ich die restliche Trainingszeit effizient für meine Zusatzübung. Also wenn es so ist, dann hast du ja schon jetzt mal einen ganz guten Stock vorgegeben. Ich würde auch immer eine Seithebe-Variante und eine Reverse Fly oder also für die hinteren Deltas würde ich eine Variante mit reinnehmen, weil das saved dir einfach langfristig auch deine Schultergesundheit. Ja, da hat es noch keinen gegeben, der sich über zu gesunde Schultern beschweren konnte und das kriegst du einfach mit denen rein. Hohe Wiederholungszahlen, schön auf Pump, das ist das Einzige, was Sinn macht. Also vorgebeugtes Seitheben mit 3x8 Wiederholungen, das wird nicht besonders gewinnbringend sein, da musst du schon in den höheren Bereich gehen. Klimmzüge würde ich auf jeden Fall mit reinnehmen, finde einen Griff, der für dich am besten funktioniert. Da ist auch jeder von der Mechanik ein bisschen anders. Also finde den Griff, von dem du dich gut erholst und den du richtig hart beladen kannst, ohne dass dir am nächsten Tag die Ellenbogen wehtun oder du das Gefühl hast, du drehst dir das Gelenk aus der Schulterpfanne, wenn du komplett nach unten gehst.
Aber oder? ich würde die Klimmzüge eher schon zum Grundübungen rechnen, du nicht, Markus?
Wenn er das schon bei den Grundzügen, wenn man das schon mit als Grundübung mit reinnimmt, dann soll man es auf jeden Fall machen. Dann sprechen wir wirklich von reinen Isolationsgeschichten. Absolut okay. Dann würde ich eine isolierte Beinbizepsübung noch reinnehmen mit einem vollen Range. Also ob das jetzt Leg Curls sind im Liegen oder im Sitzen, aber finde eine Isolationsbewegung, wo du einmal die Kniesehne völlig gestreckt bekommst und dann auch mit einem für dich guten Zug deine Ferse zum Gesäß führst. Ob du jetzt die Ferse zum Gesäß führst oder das Gesäß zu Ferse, hört sich jetzt zwar gleich an, aber wenn du jetzt in der Glute Ham Raise drin liegst, dann führst du das Gesäß zur Ferse. Wenn du in der Leg Curl Maschine drin sitzt, dann führst du die Ferse zum Gesäß. Also ist nochmal ein unterschiedlicher Ansatz. Aber einfach rein aus Gründen der Kniegesundheit noch so eine sichere Bewegung für den Beinbizeps zu machen, wo die Kniesehne gestreckt wird, würde ich auf jeden Fall mit reinnehmen.
Ja, leuchtet auch ein. Ja, leuchtet auch total ein. Ja. Und da bin ich auch 100%ig bei dir. Ja, schau.
Und es hat auch noch nie was gegen Cable Crossovers oder Kurzhantelfliegende gesprochen, wenn man sie auch mit einem höheren Wiederholungsbereich angeht und sie wirklich schön sauber macht, hat mir, würde ich behaupten, langfristig auch immer die Gesundheit meiner Brustmuskulatur bewahrt, weil wenn du jetzt keiner bist, der regelmäßig viel Wert auf Stretching und Mobility legt, wenn du dann am Ende deiner Trainingseinheit noch über den vollen Range Cable Cross machst, Kurzhantelfliegende auf der Schrägbank mit einem gesunden Winkel, aber eine volle Range, da kannst du eigentlich auch nur davon profitieren. Na, also mach jetzt hier bitte nichts Verrücktes, das hast du ja schon hoffentlich in deinen Basics gemacht. Ja, also ich will jetzt keinen mit Kurzhantel-Schrägbank-Fliegende mit 32,5 Kilo pro Seite sehen, das ist Bullshit. Das kann man machen, sieht gut aus, gibt Klicks auf Insta, aber ist Bullshit, ist nicht das, wofür die Übung eigentlich konzipiert ist. Ja, mach das schön mit 12,5 Kilo, gebe eine volle Range und mach das mit 15 Wiederholungen, dann pfeift auch deine Brust, pumpt ordentlich und sie wird langfristig einfach auch gesund bleiben.
Also ich habe die Fliegenden wieder ins Programm mit reingenommen bei mir, weil ich mal Abwechslung haben wollte. Die spüre ich auch sehr gut mit den Kurzhanteln. Und ich bin bei 20 Kilo und das reicht mir, nachdem ich vorher 2 Brustübungen hatte. Ja.
Ist einfach so. Also das ist nicht mehr die Übung, um nochmal den anderen zu zeigen, wo der Hammer hängt. Ja, same, same mit Seitheben und mit Reverse Flies. Das sind nicht die Übungen, wo man nochmal sein Ego damit pushen sollte.
Nee, ja. Ja, Markus, wir sind auch schon auf der Zielgeraden. Fast wieder 1,5 Stunden absolut kurzweiliger Krafttraining und Bodybuilding Talk. Ich sag ganz herzlichen Dank. Das wird unsere letzte Folge dieses Jahr sein, aber wir werden uns auch schon im Januar wieder zusammensetzen und dort mit einer etwas höheren Frequenz, bis die Wettkampfsaison wieder losgeht, für unsere Hörerinnen und Hörer da sein. Im Hintergrund schnarcht mein Hund und der läuft halt nicht beim Training durchs Bild. Und ich wünsche dir und deinen Lieben frohe und gesegnete Weihnachten. Komm gut ins neue Jahr. Bleib uns auf jeden Fall gesund und munter erhalten. Vielen Dank auch in dem Jahr für die Zusammenarbeit, lieber Markus.
Bedanke mich auch. Wünsche auch allen Hörerinnen und Hörern einen guten Rutsch und eine schöne Weihnachtszeit. Genau, wir sehen und hören uns dann vor allem wieder im neuen Jahr. Freue ich mich drauf. Mhm.
Dankeschön. Also, wenn euch die Episode gefallen hat, ihr Fragen habt, lasst uns ein Like da. Wer es noch nicht gemacht hat, abonniert uns. Ihr könnt Fragen stellen gerne an Markus Beuter direkt über Instagram oder an mich olafmann.sty für Stronger Than You. Genauso könnt ihr Fragen über personal-trainer@gmx.eu und natürlich auch über 0173 7739 230. Auch Fragen zum Stronger Than You Coaching werden hier sehr, sehr gerne beantwortet. Auch hier könnt ihr euch jederzeit bei mir melden und schaut mal in die Keynote in unserer Episodenbeschreibung rein. Der exklusive Linktree hält für euch den Zugang zu HBN Human Based Nutrition Supplements bereit und zur Firma Massive Soulcheer. Hier könnt ihr bei beiden satt sparen mit dem Code STY groß 15. Holt euch die 15% Rabatt ab. Und bleibt gesund, euer Olaf, bis bald.